Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast. Mein Name ist Timon Hartung und ich bin einer der Geschäftsführer von der Technologieberatung Voxo. Neben mir Johanna Hartung, auch Geschäftsführerin der Technologieberatung Voxo. Und dann habe ich links von mir noch Fabian und Martin. Und wir sind eine absolute Expertenrunde heute. Wir sprechen über State of SEO. Ist SEO tot oder nicht? Aber wie geht es eigentlich weiter? Wie sehen wir gerade die AI-Entwicklung? Was könnt ihr tun? Was passiert da mit actionable Tipps? Und wie funktioniert eigentlich die AI-Suche? Oder ist das Ganze eigentlich nur, ja, Neuland und geht wieder weg? Oder was ist das? Los geht's mit der Folge. Freut euch drauf. Experten-Talk hier auf der CampX.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital-Marketing-Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, und schon geht's los mit unserem Superpanel hier. Wir haben Martin, wir haben Fabian, wir haben Johanna und meine Wenigkeit. Und wir sprechen über das Thema State of SEO. Ich würde sagen, jeder stellt sich aber ganz kurz vor, dass wir wissen, wer ist. Und dann steigen wir mal ins Thema ein. Martin, du bist dran.
Ja, Martin Brosi, Managing Partner der Impuls Q GmbH Online-Marketing-Firma.
Ja, moin. Fabian Auler mein Name. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Farmtour Online-Marketing GmbH. Und ja, ich glaube, das reicht schon.
Ja, ja, uns kennt man wahrscheinlich. Timon Hartung von der Technologieberatung Voxo und
Johanna Hartung.
Auch von der Technologieberatung Voxo. Wir sprechen heute über das Thema: Was ist eigentlich bei SEO los? Und das ist eigentlich sehr spannend, weil wir jetzt alle aus dem Bereich, ich sag mal, Agenturberatung sind und wir dadurch, glaube ich, einen ganz guten Einblick dazu haben, was denn da gerade so passiert und ja, was wir sehen, wie sich das Marktumfeld verändert, wie sich die Marktbedingungen verändern und wie auch die Teilnehmer, sag ich mal, sich verändern und welche Anforderungen es neu gibt von den Kunden da draußen. Deswegen erzählt doch einfach mal, was ihr so seht.
Ich anfangen darf. War ja zunächst einmal so gefühlt Weltuntergangsstimmung, hey, SEO stirbt mal wieder, ja. Was man jetzt aktuell sieht, ist, dass sich das halt stark ändert, ja. Also kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, ja. Neue Geschäftsfelder tun sich auf, KI-Suchmaschinen überall. Ich persönlich finde es überhyped stellenweise, wenn man die Marktanteile sieht von ChatGPT, ist es deutlich geringer als Bing, ja. Und wir gamen hier Google und kein Bing. Deswegen ist alles ein kleines bisschen overhyped, aber wir selbst haben ja auch schon Anfragen von Kunden bekommen, die ganz panisch sind. Hey, biete doch dieses Geo an, ja. Also sehr, sehr spannend, wie auch Kunden schon mittlerweile reagieren und irgendwie immer up to date sein wollen.
Ja, also prinzipiell ein schwieriges Thema. Ich glaube, für uns als Agenturchefs, wenn wir uns daran erinnern, dass jetzt ChatGPT 800 Millionen Nutzer hat, glaube ich, ist das eine Nutzerbasis, die wir nicht mehr ignorieren können. Prinzipiell stellt sich jetzt die Frage: SEO, Geo, AI, Search, ja, wie wandeln wir uns? Wir SEOs haben in den letzten Jahren relativ viel vors Knie bekommen, ja. Also wenn man sich erinnert ans Pinguin-Update, ans Panda-Update, jetzt kommt Geo, ja, also Generative Engine Optimization. Also es fühlt sich für mich tatsächlich so an, dass wir SEOs nie so wirklich angekommen sind. Ich habe heute drüber noch nachgedacht. Aber am Ende, um das abschließend zu sagen, glaube ich, bleibt SEO immer noch nach wie vor ein Bestandteil, wenn nicht sogar der Bestandteil, um in der AI-Search gelistet zu werden.
Ja, spannender Punkt, dass ihr es sagt. Sehr interessant ist natürlich auch die Zahlen, die man sieht, dass so wenig Traffic eigentlich aus den verschiedenen AI-Modellen kommt. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass einfach so wenig Links drin sind, dass da eigentlich gar nicht so viel Traffic herkommen kann und die Leute es eher kopieren und also quasi, wenn die Brand-Erwähnung da ist, dass sie es kopieren und deswegen dann kommen und es als direct gewertet wird und gar nicht aus dem Kanal wirklich kommt und deswegen vielleicht der Traffic doch höher ist? Kritische Frage hier.
Wolltest du sagen? Okay. Wahnsinnig schwierig zu sagen. Also ich finde generell die Nutzung ist halt unfassbar gering noch. Also auch wenn es 800 Millionen Nutzer sind, habe ich jetzt nicht validiert. Ich vertraue dir, dass die Zahlen stimmen. Es ist trotzdem wahnsinnig gering. Und wie du auch gesagt hast, es sind halt keine Links da. Es ist ganz, ganz wenig Links. Ich glaube, ich habe dem letzten Mal gegoogelt, wie ein Ohrwurm entsteht, weil mein Sohn gefragt hat, wie entstehen Ohrwürmer. Der hasst Ohrwürmer, weil er denkt, ein richtiger Wurm ist sein Ohr. Der ist halt erst 6. Und deswegen habe ich ChatGPT gefragt, hey, wie entsteht denn eigentlich ein Ohrwurm? Und da war dann mal ein Link drin. Und ich habe ChatGPT nutze ich so wie ihr wahrscheinlich auch tagtäglich. Da sind halt keine Links drin. Deswegen halt schwierig für uns SEOs da Mehrwert rauszukriegen. Und es gibt da SEOs, die sagen, hey, Impression ist jetzt der neue heiße Shit, aber was bringt dir das, Impression zu kriegen?
Ja. Impression, wenn, ja. Also. Also ich glaube, das Hauptproblem ist ja, dass sich das Ganze schon sehr schnell wandelt. Ja, also ja, Google ist aktuell die Suchmaschine, die am allermeisten Traffic bringt, gerade in Deutschland. Aber wenn wir jetzt gerade mal mit auch Jugendlichen sprechen oder jüngeren Leuten, was man ja schon sieht, die gehen auf TikTok, die suchen da, was halt echt viel ist. Und die suchen halt mit ChatGPT. Also die wenigsten noch mit Gemini. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, dann was Gemini vielleicht für eine Rolle spielt. Aber wie seht ihr das so, dieser schnelle Wandel, schnelle Wachstum?
Ja, also prinzipiell, ich glaube, du hast es richtig angesprochen. Die Generation Z benutzt den Namen Googlen ja schon gar nicht mehr.
Krass,
ja?
Oder? Das ist richtig krass. Das muss man mal sagen.
Darf ich da noch ganz kurz? Ich war neulich, sorry für die kleine Anekdote dazwischen rein. Ich war neulich in einem Seminar und da war ein älterer Mann und dann hat er wirklich gefragt, soll ich das mal mit Perplexity googeln? Und da war ich echt überrascht, weil das war noch nicht mal ein Jugendlicher oder so, sondern das war wirklich ein älterer Mann. Also.
Ja, aber da siehst du auch, dass das Googlen ist der Begriff für Suche und das wird gerade zerstört.
Genau, das wird gerade zerstört.
Also glaubt ihr wirklich, dass das so zerstört wird? Also ist das dieser Hype, den man versucht, irgendwie als Online-Marketer, wir wollen ja alle so ein bisschen verkaufen, das wird so ein bisschen hochgepusht. Die Zahlen von, hier kennen wir alle von SparkToro, von Rand Fishkin.
Ja, genau.
Die sind ja...
Sind sehr niedrig.
Die sind sehr, sehr niedrig. Aber ich stimme euch voll ganz zu, das kann natürlich noch demnächst steigen.
Klar. Eine Beobachtung, die ich habe, und ich finde es gut, dass wir hier auch das gegeneinander ein bisschen diskutieren, weil ich glaube, das wird zu selten gemacht. Meistens immer nur eine Perspektive. Und hier zwei Perspektiven zu haben, ist sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, dass sehr, sehr viel mehr im Dark Social passiert, als wir bemerken. Das heißt also, viel wird über WhatsApp verbreitet. Also das heißt, wenn etwas Gutes, ein gutes Produkt am Start ist, passiert natürlich viel über die Suche, aber es passiert auch sehr viel über WhatsApp, über Telegram, über Instagram. In den Nachrichten wird es verschickt. Und das ist gar nicht sichtbar. So, das passiert immer mehr und mehr. Und das gab es vor 10 Jahren noch nicht so stark. Mhm. So, das ist ein Faktor, der auf jeden Fall passiert. Und dann haben wir zusätzlich das Thema, dass die Leute sehr stark auf Empfehlungen von ChatGPT und Gemini einfach sagen, okay, das ist jetzt meine Empfehlung. Welches Auto soll ich kaufen? Nein, das ist vielleicht ein bisschen extrem, aber welche Fritteuse soll ich kaufen oder welchen Router soll ich kaufen? Dann werden 3 Stück angezeigt, dann gehen sie auf den Preis und kaufen den günstigsten oder den, der zu der Preisklasse passt. So, und das ist sehr interessant. Und ich glaube, da verändert sich schon stark. Und das siehst du auch nicht, weil die geben dann den Routernamen oder den Fritteusennamen bei Amazon ein und kaufen es dort. Ja, ja. So, und diese Differenz, die hat SparkToro auch nicht gezeigt, also hat Renfishkin nicht gezeigt. Ja, ja. Aber ich gebe dir recht, die Zahlen, die SparkToro gezeigt hat, da sage ich, alles wie beim Alten. 2019 ruft an und sagt, hey, let's build some links.
Ich wollte sagen, das ist halt auch sehr, sehr stark vom Businessmodell abhängig. Also, was für ein Produkt hast du, was für eine Zielgruppe hast du? Und über welche Kanäle vertreibst du das letzten Endes? Und dann kommt es auch noch darauf an, was für eine Website hast du denn? Hast du eine Website, die hauptsächlich über informellen Content die Leute bisher oder den Traffic gewonnen hat und dort Geld gemacht hat? Oder hast du ein Modell wie Idealo zum Beispiel, die eben die Daten wirklich auf ihrer Webseite haben, was die AI-Suche so nicht abbilden kann und da deshalb natürlich die Leute dann wirklich auf die Website schicken muss?
Ja, absolut. Also ganz kurz. Ich glaube, informationeller Content, Fabian, wir haben uns dabei darüber auch schon öfters ausgetauscht, ist relativ schwierig jetzt in der nächsten Zeit, weil es einfach ChatGPT oder AI-Mode, AI-Overviews abbilden kann. Vielleicht noch kurz 1-2 Sachen zum Thema SEO versus Geo-AI. John Müller sagt selber, dass die Nutzenden, die jetzt quasi... Ja, über AI-Mode kann man auf ChatGPT replizieren, suchen. Die sind engagierter. Die haben eine höhere Conversion Rate, weil wenn sie dann rechts auf diese Quellen klicken, dann werden sie wahrscheinlich auch dein Angebot wirklich interessant finden. Ja, oftmals haben wir natürlich super viele Klicks und die sind halt nicht interessant, die konvertieren nicht, die Conversion Rate sinkt. Das wird sich jetzt laut zumindest John Müller ändern. Und die Leute, die mit AI-Mode, sage ich jetzt mal in den USA, interagieren, die haben eine höhere Conversion Rate und ein höheres Engagement mit deiner eigenen Firma.
Genau, du kannst auch gerne dazu was sagen. Und dann erklärst du aber, Martin, was der AI-Mode ist.
Erklär erstmal, was der SEO macht.
Okay. Unverhofft kommt oft, ja, unverhoffte Frage. Der AI-Mode ist eigentlich nichts anderes als ein anderer Tab, ja, so wie ihr ihn kennt bei Google News, Google Bilder und so weiter, gibt es jetzt den AI-Mode und da kannst du als Nutzender quasi direkt mit der KI von Google Gemini 2.5 tatsächlich interagieren und ja, wie ChatGPT, wenn man so möchte. Tatsächlich vielleicht ein bisschen besser, weil die Shopping-Daten, die 2,5 Milliarden Produktdaten von Google mit drin sind. Und Google versucht natürlich, klar, sie haben das Problem, dass Paid Search ein bisschen sinken wird. Und jetzt versuchen sie halt über den AI-Mode ein bisschen darüber, ja, an Relevanz zu gewinnen und dann später die Sponsored Links einzufügen. Der Fabian kann es kaum erwarten, mir zu widersprechen.
Du hast ja gerade gesagt, dass die Klicks dann hochwertiger sind. Die rechtfertigen eigentlich den Content-Diebstahl eigentlich damit. Also das ist ja auch so ein Dauerthema. Bin gespannt, was ihr beiden dazu sagt. Also ich finde es sehr, sehr bedenklich, dass sie ja da einfach unseren Content nehmen. Klar, wenn er mit KI generiert ist, sollen sie von mir aus klauen, scheißegal. Aber wenn ich mir hier den Allerwertesten aufreiße und dann einen riesen Blogartikel erstelle und bekomme dann gesagt, hey, wir klauen hier den Artikel einfach mal, klauen ihn für uns, aber die Klicks sind hochwertiger. Sie werden zwar nicht kommen, aber wenn sie kommen, sind sie hochwertiger. Das finde ich schon eine kleine Sauerei eigentlich.
Auf jeden Fall, also einer der spannendsten Verträge, der gerade aufgekündigt worden ist, ist der Vertrag zwischen der Suchmaschine und dem Website-Betreiber, der jetzt, ich würde sagen, 20 Jahre bestand, fairerweise auch mit ein paar Problemen dazwischen, aber wir als Website-Betreiber haben guten Content gebaut, den hat die Suchmaschine indexiert und hat sie den Usern bereitgestellt, dass diese ihren Weg auf unsere Website finden. Und dafür haben sie einen unfassbaren Obolus bekommen, weil sie noch Ads-Geld genommen haben und was weiß ich auch noch immer und sind dabei mit einer der größten Firmen der Welt geworden. Ja, und jetzt hat sich OpenAI dazu entschieden, nichts mehr zu bezahlen und Ciao zu sagen. Sehr, sehr ähnlich aber die Diskussion zu den Publishern vor ungefähr 10 Jahren, als allen News-Publishern im Prinzip gesagt wurde, hey, wir machen ein Produkt, wo wir die News von euch scrapen und die einfach unseren Usern direkt in Discover zur Verfügung stellen und dafür auch nichts zahlen. Gab es einen riesen Aufstand von den deutschen Publishern. Wer hat verloren? Die deutschen Publisher. So, und am Ende haben sie doch alle mitgemacht. Deswegen, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Aber dieser Vertrag wurde aufgekündigt. Und was passiert jetzt? Weil ganz, ganz spannend dazu auch nochmal, die New York Times lässt ja die LLMs nicht auf ihre Website, weil sie sagt, das ist unser Content, der ist sehr, sehr viel wert und der ist auch viel wert. Das Problem ist aber, ein LLM, also das, die LLMs, die wir heute kennen, die so magisch funktionieren, funktionieren nur, weil es das Internet zuerst gab. Sonst gäbe es die nicht. Und sie gäbe es auch nicht, wenn es Reddit nicht gäbe und die anderen Foren und die ganzen coolen Websites, die wir alle gebaut haben. Das heißt, das ist auf den Trümmern, ich sage das ganz krass, ja, auf den Trümmern der Webseiten sind alle LLMs gebaut. Ja. Und deswegen, jetzt muss man sich mal überlegen, wie da wieder die Synergie herkommt. Weil wenn keiner mehr Content baut, wachsen die LLMs auch nicht mehr.
Ja, das ist ein Riesenproblem.
Also vielleicht ganz kurz meine Perspektive. Ich schließe mich dazu euch beiden tatsächlich an. Fakt ist aber beispielsweise wie Reddit, die ihre Daten über eine API verkauft haben an Google, ja. Also der Crawler war quasi ausgeschlossen, das als Geschäftsmodell, ja. Also wenn jemand Interesse wirklich an den Daten hat, dann kann man ihn tatsächlich bezahlen lassen. Das zweite ist, dass ja Newsportale, Publisher und so weiter 30 Jahre Zeit hatten, also nach Google tatsächlich ein ordentliches Geschäftsmodell aufzubauen. Ich verstehe das zu 100%, Fabian, ich gebe dir auch gleich das Mikrofon. Aber sie hatten halt sehr, sehr viel Zeit und wenn wir heute mal auf eine Seite navigieren, dann sehen wir sehr, sehr viel Werbung. Ja, also es ist sehr, sehr werbefinanziert. Das war das Geschäftsmodell der letzten Jahre oder stattdessen eine Community aufzubauen. Ja, Bild.de zeigt es sehr, sehr, sehr gut. Der Direct Traffic von Bild.de ist in den letzten Jahren extrem in die Höhe geschossen und die haben eine Community aufgebaut. Das schaffst du, wenn du guten Journalismus bildest, Journalismus im Sinne von schnell sein, ja, also Bild.de Journalismus muss man jetzt nicht falsch verstehen, ja, ist jetzt vielleicht nicht der Journalismus, wie wir ihn verstehen hier auf der Campix, aber sie sind halt unfassbar schnell und das sorgt dafür, dass die Leute eben dieses Bild-Abo abschließen. Das heißt also ergo, für euch, wenn ihr eine große Community habt, wie Spiegel und so weiter, sorgt dafür, dass ihr guten Journalismus bildet. Wenn ihr nur die dpa-Meldungen abbildet oder, weiß ich, Reuters Reuters-Mitteilungen verfasst und ein bisschen anpasst, dann hat es halt keinen Mehrwert für eure Nutzenden. Ergo, die werden nichts abschließen, weil diese Informationen im Netz vorhanden sind. Für die kleinen, jetzt gebe ich dir gleich das Mikro, Fabian, für die kleinen Publisher hast du natürlich recht, Fabian, hat Google natürlich ein Monopol und die suchen den Direct Traffic von Google. Ja, die brauchen den. Das ist absolut nachvollziehbar. Durch KI, durch AI-Mode relativ schwierig mittlerweile, sich darüber zu refinanzieren.
Du hast jetzt selbst, egal.
Das machen wir.
Okay. Du hast jetzt selbst mein Argument entkräftigt. Natürlich, ich wollte jetzt natürlich darauf einsteigen, dass die kleinen Publisher leiden, aber du hast da schon drauf eingestiegen. Jetzt Timon, der jetzt schon gegangen ist. Ich bin auf jeden Fall auch bei dir, dass der Vertrag aufgelöst ist. Aber ich glaube nicht, dass die Suche komplett hinüber ist. Das glaube ich nicht. Ja, auf keinen Fall. Also der AI-Mode sieht man ja auch in den USA, ist ein Tab nebendran. Also es ist nicht die Standardsuche. Die Standardsuche ist immer noch das Feld. Man muss halt schauen, wie oft werden die AI-Overviews ausgespielt? Wie kommen wir da rein? Wie werden da die Klicks sein? Ist alles noch so in den Kinderschuhen.
Ja. Also tatsächlich kennen wir jetzt schon einige Websites, die aber wirklich in letzter Zeit durch die AI-Overviews einen sehr, sehr großen Traffic-Einbruch von 40-50% an organischen Klicks hatten, also von informellen Inhalten natürlich. Und das ist halt schon grob, ja, weil das ist auch für die natürlich umsatzmäßig auch ein echtes Problem. Und die Frage ist, gerade in den AI-Suchen auch, bei diesen informellen Sachen, wie kommt denn der Traffic dann noch irgendwie auf die Website? Also das ist halt echt schwierig.
Ja, wahrscheinlich gar nicht mehr. Also wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Also würdet ihr denn noch eine Affiliate-Webseite zum Beispiel erstellen? 2025, 2026?
Ja. Ja, prinzipiell ist das eine gute Frage. Ich stimme dir vollkommen zu. Es gibt auch Studien, die das belegen tatsächlich, dass die Klickzahlen bis zu 30% gefallen sind. Ich glaube, es waren 33% bei 100.000 untersuchenden Webseiten, aber spielt auch keine Rolle. Aber die Klickzahlen werden fallen. Das sagt auch Google selber. Sie bereiten uns, wie gesagt, darauf vor. Sie sagen, hey, wie gesagt, engagiertere Nutzer, dafür aber fallende Klickzahlen. Ob das für uns am Ende eine Rolle spielt, hängt auch ein bisschen von uns selber ab. Die KPI, Impressions, spielt meiner Meinung nach heute keine Rolle mehr. Auch die KPI Klickzahl oder Klicks spielt keine Rolle mehr. Viel wichtiger ist die KPI Conversion. Ja? Also wie viele Leute konnte ich dazu bewegen, einen Lead oder irgendwas auszuführen, was mir oder meinem Unternehmensziel dienlich ist?
Da darf ich noch ganz kurz ich will dir nicht direkt widersprechen, aber gerade in den AI-Suchen sind vielleicht die Impressions besonders wichtig. Da ist nämlich die Thematik hinsichtlich Brandbuilding auch, ja. Wird ja SEO in der AI-Search eher zu einem Brandbuilding-Thema, ja? Also, dass du da ausgespielt wirst, dass du empfohlen wirst und dass du dann eben deine Marke aufbauen kannst. Und deswegen sind da die Impressions natürlich schon wichtig. Ja. Und da kommen wir zu meiner nächsten Frage. Tatsächlich, wie schaffst du es denn, dass du empfohlen wirst?
Okay, also ich überlasse dir die zweite Frage. Die erste Frage ist, da hast du vollkommen recht. Also prinzipiell, ganz, ganz klar. Wir sehen das auf, wir sind gerade auf der Campix, ja. Auf jeder Campix, auf jeden OMT, auf jeden OMR höre ich immer folgendes Wort: Brand Building. Ja, das haben viele unterschätzt tatsächlich, ist aber sehr, sehr wichtig und das führt dazu, dass man nicht nur als SEO, in der SEO-Disziplin denken muss. Ja, ihr müsst interdisziplinar denken. Es gibt auch dazu Studien tatsächlich, dass, ich müsste jetzt lügen, ich habe sie jetzt nicht parat, die Studien, aber ihr könnt es im Faktencheck selber checken, dass, ich glaube, 25% der ausgespielten Ergebnisse von ChatGPT tatsächlich Brands waren. Also ihr müsst eine Brand sein, um ausgespielt zu werden. Ja, bei ChatGPT, bei Perplexity und wie sie denn nicht alle heißen. Das heißt, also, das stützt eigentlich dein Argument. Ihr müsst heute nicht mehr nur im SEO-Silo denken oder im SEO-Department, keine Ahnung, wie man es nennt, in der Disziplin denken, sondern ihr müsst wirklich allumfassend denken. Ja, SEO alleine ist nicht die Antwort auf eure Rankings, auf euren Traffic, auf euren Erfolg.
Ich glaube, deine zweite Frage war, wie man da so reinkommt. Das ist jetzt ein bisschen experimenteller, aber was ich immer wieder mal gelesen habe, ist so ein bisschen SEO-Steinzeit 2008. Ich kaufe ganz viele Artikel, wo meine Brand erwähnt wird, erwähne noch 6, 7 andere Brands nebenbei, versuche das zu mischen und so, dass sie den KIs vorspiele, hey, ich bin ganz relevant, ich komme in 10, 20 anderen Websites vor, mein Name, meine Agentur XYZ. Das ist so ein bisschen Steinzeit-SEO, konnte ich jetzt sonst nicht validieren, aber ja.
Ja, absolut. Also klingt wie Steinzeit-SEO, ist aber tatsächlich halt rudimentär. Für uns ist Steinzeit-SEO, weil wir halt einfach super lange schon in der Bubble sind. Aber es sind ganz einfache Sachen, ja. Also schließt die Robots in der Robots.txt halt nicht die ChatGPT oder OpenAI-Crawler aus, auch nicht die Google-Crawler. Denkt an strukturierte Daten auf verständliche Informationen, ja.
Naja, absolut richtig. Ne? Also ich glaube, dass man das auch stark unterschätzt, diese SEO Basics. Also auch jetzt, wenn man allgemein jetzt auch vor AI, gehen wir mal 2 Jahre zurück, wie viele Firmen die SEO Basics unterschätzen. Ja, auch auf diesen Konferenzen ist immer, alle sind oft in den Black Hack Talks, in den Hack Talks. Und ja, das ist super spannend. Das macht total Spaß. Das ist auch so ein bisschen magisch, ja. Und dann erfährt man den Hack, wie man die letzten 2% rausbekommt. Aber die anderen 50% hast du halt nicht gemacht. Deswegen rankst du ja nicht. Ja, und diese Shortcuts, die gibt's eigentlich auch im SEO nicht. Und da muss man einfach ganz klar sein, wenn man solide die Basics macht, die seit 20 Jahren bestehen, ist das eine mega Foundation. Und mit dieser Foundation setzt man aber auch den Grundstein für AI Search.
Aber Timon, erzähl doch mal ganz kurz, wie überhaupt, wie kommen denn überhaupt diese Webseiten und diese Informationen in die AI-Suchsysteme? Vielleicht kannst du da mal ganz kurz einen Überblick geben.
Okay, also ich kann da das Wissen, was ich habe, da natürlich kundtun. Und zwar ist es so, natürlich gibt es ein Foundation Model bei den LLMs. Also wir reden jetzt nicht von AI-Overviews. AI-Overviews sind eine erweiterte Variante, wo direkt der Ranking-Algorithmus auch angesprochen wird. Aber wenn wir wirklich auf ChatGPT gehen und auf Gemini, wirklich auf deren Websites und den Chat bedienen dort, dann ist es so, da gibt es ein Foundation-Model hinter, das ist auch typischerweise das, was man kennt, was irgendwie ein Enddatum hat, 2024 oder Anfang 2025, was durchaus immer ein paar Monate alt ist. So, dieses Foundation-Model wird erstellt aus einem Relevant Set of Data, da werden ganz viele Daten genommen, die werden alle als HTML-Dokumente rausgeladen, werden in diese unfassbar geile Vektordatenbank geladen, die die Systeme haben, das können wir uns gar nicht vorstellen, das können wir auch als normale Einwander gar nicht bauen, aber das ist richtig geil und da wird das alles semantisch aufbereitet und in einer semantischen Nähe zueinander zugeordnet. So, das ist das Foundation Model. Und wenn man in diesem Foundation Model sucht, da kriegt man Foundation Antworten und da kriegt man auch keine Links und da wird auch nichts live gecrawlt, sondern da kriegt man einfach Foundation Antworten. So, das seht ihr auch ganz einfach, weil da kommt einfach die Antwort. Jetzt gibt es aber noch eine zusätzliche Funktion, die nennt sich Grounding. Und beim Grounding ist es so, dass das LLM merkt, das habe ich gar nicht in meinem Foundation Set, sondern müsste ich mal gucken, was noch so gibt. So, und da wird es spannend. Sobald Grounding ausgelöst wird, seht ihr auch sofort, wird das Internet durchsucht oder Internetseiten werden gecrawlt. Und dann crawlt er Live-Seiten, crawlt die, ich weiß nicht, ob sie instant crawlt oder auch im Cache hat, sind die auf Seiten, die er auch schon da hat, zieht da die Daten raus, aber die sind relativ aktuell. Und da ist es nämlich spannend, weil das hat dann was zu tun, oder mehr oder weniger zu tun, mit einer gewissen Art von Sortierung. Und diese Sortierung ist höchstwahrscheinlich angelegt an einer irgendeiner Art von Ranking-Mechanismus, der sensationell gebaut wurde, wahrscheinlich von Google, nach 20, 30 Jahren Erfahrung. Und es macht ja Sinn, diese Elemente zu nutzen. Beim LLM ist es semantische Nähe, beim Foundation Model, aber bei dem Grounding ist es dann doch eher das Ranking. Und da ist es spannend, weil wenn wir da reinkommen, ist unsere Antwort auch drin mit Link und so weiter. Und da können wir dann tatsächlich uns platzieren, wenn wir genug Citations haben, genug Backlinks haben, genug Erwähnungen.
Aber basiert das nicht auf den Suchergebnissen, auf den Google-Suchergebnissen und Bing-Suchergebnissen?
Ja, dieses Grounding basiert mehr auf den Suchergebnissen. Nicht hundertprozentig, aber mehr, weil das natürlich ein super gutes Ranking-System ist. Das muss man einfach sagen. Wer sich 20 Jahre lang mit Ranking beschäftigt hat und da, weiß ich nicht, 20 Milliarden rein investieren konnte, könnte sein, dass der ganz gut ist.
Haben wir nicht das Problem, dass dieses klassische SEO ist ja, weiß nicht, Katze kaufen. Einfach ein blödes Keyword, Katze kaufen. Bei ChatGPT gibt der Nutzer nicht Katze kaufen ein, nee. Er gibt einen ganz super langen Prompt ein.
Und das ist sogar super sinnvoll an der Stelle, weil Katze kaufen, ein LLM, kann damit gar nichts anfangen.
Ja, das war blöd.
Nee, ist ein super Beispiel. Nein, ist tatsächlich ein super Beispiel. Katze kaufen ist für Google sensationell. Die sagen dir, ey, perfekt, hier bei Amazon kannst du 3 Katzen kaufen. Ja? Sonderrabatt, wenn du 2 mehr nimmst. So. Und das LLM denkt sich, Katze kaufen, was bedeutet das?
Aus Wille von mir.
Genau. Aber wenn du sagst, Ich habe zwei Kinder zu Hause, die lieben Tiere. Wir überlegen gerade, welches Tier am besten ist. Ich würde, glaube ich, gerne eine Katze kaufen. Wo könnte ich das am besten machen? Das LLM sagt, das LLM sagt, endlich habe ich Kontext und kann dann empfehlen, wo man die Katze kaufen kann, zum Beispiel im Tierheim oder sowas.
Also was ich halt so im Flurfunk, sage ich mal wieder so, mitbekomme von anderen SEOs in Gesprächen, dass aber das gerade so ein bisschen die Herausforderung ist. Wir haben ja bei klassischen SEO Katze kaufen, okay, ganz Steinzeit-SEO gebe ich 1000 Mal auf der Webseite an, wird schon irgendwie ranken. Ja. Jetzt habe ich aber 10 verschiedene Prompts oder 100 verschiedene Möglichkeiten, wo ein Nutzer eine Katze kaufen will. Ja. Und das finde ich gerade momentan für uns so auch eine Herausforderung. Das wird mir eure oder deine Antwort natürlich auch spannend finden. Wie optimiert ihr auf Prompts? Also ihr habt ja wahrscheinlich schon Kunden, die da voll geil drauf sind auf Geo.
Ja, klar.
Und wie misst du es dann am Ende auch?
Ja,
das ist ja das nächste Thema. Genau, wie misst du denn deine Sichtbarkeit in AI-Systemen?
Ja.
Ja. Also es gibt ja schon Tools, mit denen man das messen kann. Und es auch die größeren SEO-Tools sind ja gerade dabei, das zu integrieren bei sich. Was auch ganz cool ist, da werden dann natürlich die Prompts abgefragt und auch verglichen mit deinen Wettbewerbern und so weiter. Was ganz schön ist und was du natürlich auch machen kannst, ist da in Analytics zu gucken, wie viel kommt überhaupt rüber, aber ja. Was war die erste Frage? Entschuldigung, jetzt bin ich einfach auf meine Frage eingegangen.
Wie optimiert ihr auf Prompts?
Ah. Tatsächlich kann man, glaube ich, viel machen mit strukturierten Daten und mit FAQ zum Beispiel, mit Inhalten, die sehr, sehr nah angelehnt sind an den Fragen und den detaillierten Informationen, die User zum Thema haben wollen. Also wenn man da einfach seine Texte und seine Inhalte auf der Webseite entsprechend aufbereitet und das Ganze auch technisch unterstützt und schön gliedert, dann kann man da viel machen.
Aber versucht ihr denn wirklich eins zu eins einen Prompt wiederzuspiegeln, wenn diese, okay, da bin ich schon mal beruhigt.
Wir gehen da deutlich mehr auf Entitäten und deswegen auch die Thematik mit den FAQs, weil du damit die relevantesten, also was probieren wir zu machen? Wir versuchen mit dem FAQ Prompts zu predikten, die wahrscheinlich aufkommen können. Dann zusätzlich nutzen wir das Thema Entitäten, das heißt, wir gehen nicht mehr auf Keywords, sondern wir gehen auf Keyword-Gruppen, weil das ist das, was das LLM eh super gut kann, und versuchen mehr für eine Entität im Netz zu stehen. Das heißt, wir wollen, dass der Kunde jetzt, nehmen wir mal das Thema Katze, dass der Kunde dann für Thema Tierhandel steht, das Thema für Katzen kaufen steht, für das Thema Hunde kaufen, vielleicht sowas in der Richtung, ja, oder Vermittlung oder sowas. Die Entität ist dabei das Spannendere, weil das Keyword viel zu klein gefasst ist. Ich meine, ihr wisst bestimmt noch früher, als wir uns Gedanken darüber gemacht haben, ob Mehrzahl oder Einzahl optimiert werden muss. Das Thema ist ja auch schon lange durch. So, und wir sind jetzt einfach nur dabei bei der nächsten Ausbaustufe, dass es jetzt eigentlich egal ist, ob du das Keyword genau triffst, sondern du musst in dem Themenfeld drin sein. Und dann kommen wir dann auf das Thema Topical Authority, und das ist dann super spannend. Wir wollen die absolute Instanz dann in der Topical Authority, auch mit der Autorität über EAT. Jetzt lasse ich dich sprechen.
Ja, also sehr nerdige Ausführungen hier. Ja. Ich habe vor 5 Minuten abgeschaltet. meine Frage jetzt mal an euch, weil wir sind jetzt eigentlich die Interviewpartner, aber ich will das einfach mal zurückgeben an euch. Wie wird man denn so zur Topical Authority?
Ja, kann ich gerne mal versuchen zu antworten. Topical Authority ist 360 Grad des Contents abzubilden für das Thema, für das man stehen möchte. Das heißt, man fängt an, sehr, sehr viel Content zu produzieren. Das ist natürlich, war vor 3 Jahren schwieriger, als es heute ist. Deswegen hat der Wert des Contents auch ein bisschen abgenommen. Aber da geht es immer noch darum, eine richtig gute Qualität zu machen. Aber das heißt, also alle Keywords oder alle Themen, vor allem alle Themen ist viel wichtiger zu sagen, in einem Bereich abzubilden. Also wirklich 360 Grad. Und dann aber, nicht zu vergessen, von extern validiert werden, dass man die Expertise hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und wie kriegt man die externe Validierung hin?
Aus meiner Sicht 3 Punkte. Das eine ist, Autoren zu haben, die einen Steilgeruch in diesem Bereich haben und vielleicht auf LinkedIn schon Erfahrung in diesem Bereich haben. Also das Autorenprofil verlinkt wird in die Social-Kanäle. Da kann auch Instagram eine große Rolle spielen. Sieht man tatsächlich auch. Instagram wird neuerdings auch mit den Followerzahlen angezeigt in der SERP. Dann das zweite ist Backlinks. Und das dritte ist Citations und Brand Mentions. Ich glaube, das sind so die greifbarsten.
Okay, ganz kurz für alle Zuschauende von eurem Kanal. Was sind Citations?
Also Citations sind im Prinzip, wenn du auf einer anderen Seite nur genannt wirst. Also du wirst halt im Prinzip, der Brandname wird nur genannannt und nicht unbedingt verlinkt.
Okay.
Und auch in Foren, sowas wie Reddit, dass man halt über einen spricht ohne jetzt, dass es direkt einen Link gibt.
Okay, ja, sehr gut, perfekt erklärt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn ich euch jetzt beide richtig verstehe, ich glaube, du teilst die, die Ansicht deines Mannes, ist das Link-Building tatsächlich an Relevanz gewinnt?
Also, ich kann dazu was sagen, dann kannst du gerne was dazu sagen. Also, ich habe, ich glaube ja, aber ich habe schon viel gehört, sie sagen nein. Ja, sie sagen halt, dass diese Citations gewinnen, weil das LLM Links gar nicht verstehen kann. Also das Foundation Model kann Links gar nicht verstehen. Ich glaube dann im Grounding Modell sind Links dann schon relevant, weil sie eine Sortierungsfunktion ja immer noch haben für den Trust an der Stelle. Deswegen, ich glaube, dass Links immer eine Rolle gespielt haben und es in Deutschland einfach auch sehr stark runtergespielt wurde, weil man dann diesen BMW-Skandal hatte, die Russen Links und dann hatten alle Angst vor Links. Dann hat Google immer gesagt, Links sind böse, weil es halt ein sehr starker Indikator war. Und ich glaube, man muss auch mal ins Ausland schauen. Und wenn man mal links und rechts schaut, Frankreich, Polen, ey, die ballern links raus.
Ja, wir Deutschen sind sehr, sehr konservativ, was das Link-Building anbelangt, aber immer noch wichtig, ohne Ende.
Also bezüglich den LLMs, die tun sich ja schwer, die URLs so zu verstehen. Und deswegen ist ja gerade das Thema die Frage, können diese URLs oder die Backlinks überhaupt so aufgenommen werden? Was aber natürlich schon der Fall ist, das Thema, was wir gerade schon besprochen hatten, das Thema SEO ist ja sehr wichtig für die Ausspielung einer Website oder einer Quelle in den AI-Suchmaschinen. Und die Rankings verbessern sich durch starke Backlinks. Und wenn man das so rumsieht, spielen natürlich Backlinks dann auch wieder eine Rolle, weil im normalen SEO, sag ich mal, sehen wir schon, dass starke Backlinks durchaus noch eine Rolle spielen und durchaus einen Mehrwert bieten.
Ja, Fabian, würde mich natürlich auch deine Perspektive...
Das ist ja dein Stichwort.
Ja, ist mein Stichwort tatsächlich als 90% umsatztreibende Online-Marketing-Agentur aus dem Bereich Off-Page. Freut es mich, dass ihr beide das so seht, wie ich das gerne hätte, ja, und wie unsere Kunden das gerne hören wollen würden. Aber jetzt, um ernsthaft zu bleiben, ich glaube, gerade in, Fabian, ich gebe dir gleich das Mikro, wir haben leider nur zwei. Ich glaube, in Zeiten von EERT tatsächlich sind Backlinks super, super wichtig, um die eigene Positionierung und die eigene Autorität innerhalb der SERPs vielleicht also auch als Ergebnis zu stärken. Wie siehst du das?
Ich bin eigentlich hier mal bei Timon, dass die Mentions eher wichtiger werden, weil ein System nicht so mit den Links klarkommt. Ja, und das ist das so ein bisschen wirklich Liebesmühe. Okay, warte, ganz kurz, bevor halt die Fresse. Ja. Backlinks werden natürlich trotzdem wichtig bleiben. Ich glaube auch nicht, dass Google die klassische Suche, dass sie jetzt von heute auf morgen stirbt. Also ich glaube, wir können alle ganz entspannt bleiben. Diese LLMs sind ein Teil von der Customer Journey und gut ist, ob da jetzt...
Ja, sorry. Ich sag da gerne mal einen Satz zu und das ist, ich glaube, dass wir sehr, sehr viel unterschätzen, was die AI in Zukunft kann. Aber ich glaube, dass wir es auch sehr stark überschätzen, was sie kann. Also es ist beides gleichzeitig. Wir wissen nicht genau, was es ist. Wir dachten, Full Self Driving Cars gäbe es schon vor 10 Jahren und wir sind immer noch nicht da. Und ich glaube, dass, also man darf nicht vergessen, AI, so wie es jetzt ist, eine wirklich magische Technologie. Aber es prediktet auch einfach nur sehr, sehr, also es rät einfach nur mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das nächste Wort in einem sehr, sehr guten System. Und Apple hat gerade allen AI-Herstellern ordentlich ein Eigentor reingeschossen, indem sie gesagt haben, ihr denkt auch gar nicht nach, sondern ihr bildet einfach nur Modelle ab, die ihr einfach sehr gut gelernt habt. Und deswegen, es fühlt sich an, als ob wir voll in der Zukunft wären. Aber in Wirklichkeit sind wir genau da, wo wir jetzt sind. Und es wird sich rasant entwickeln, aber es ist noch nicht ganz so krass, dass wir morgen den Roboter haben, der für uns die Wohnung putzt. Ich hoffe es natürlich, aber...
Ja, also ich hoffe das persönlich auch. Aber also prinzipiell wäre das jetzt fast schon Schlusswort gewesen, wenngleich ich das nicht so ganz pessimistisch sehe oder so ganz locker wie du. Ich glaube tatsächlich nicht... Wir sind in der Revolution, glaube ich. Also ich glaube, wir sind wirklich in der AI-Revolution. Ich glaube, wir unterschätzen das nicht, aber ich glaube, für Marketer unterschätzen das aktuell total, das Potenzial von AI. Und ja, Timon, ich gebe dir recht, ich habe letztens Landingpages erstellen wollen über AI, also mit ChatGPT, ja. Und ich habe es aber auch gut gebrieft und gut gepromptet. Und die Ergebnisse musste ich tatsächlich auch vollends überarbeiten. Ja, also es war nicht, also es war nicht mal, also es waren vielleicht 30% in Perfektion.
Es liegt aber auch daran, dass natürlich die AI immer das Mittelmaß macht. Und nicht die absolute Exzellenz, aber auch nicht den absoluten Schrott. Das heißt, also die schlechten Content Writer, das ist vorbei. Du kriegst jetzt immer geiles Mittelmaß, aber du kriegst die Exzellenz immer noch nicht. Aber das wird noch kommen. Also da sind wir nicht weit weg von. Das wird immer, immer besser werden, solange wir das System natürlich füttern.
Da könnt ihr euch morgen mal unseren Vortrag anhören. Da sprechen wir darüber.
Gute Überleitung. ja, also ich bin der Ansicht, dass wir Early Adapter sind noch. Dass wir sehr, sehr früh einsteigen. Also wenn ich euch beiden reden höre, ihr seid ja Feuer und Flamme für das Thema schon. Und ich sehe die Zukunft jetzt nicht so schwarz. Ich wollte einfach was Positives sagen.
Nee, ich finde das auch gut. Und ich finde es auch gut, dass du uns auch immer wieder eingefangen hast, weil wir haben schon ein bisschen Nerd-Talk hier gerade gemacht. Ich finde das, der Blick sagte, nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr viel. Ich glaube aber, so eine Runde ist immer sehr interessant, weil man halt dann auch sieht, wie die verschiedenen Gedanken dazu sind. Und deswegen, mich würde auch einfach nochmal interessieren, also vielleicht so eine Maßnahme, die ihr momentan tut einfach in dieser aktuellen Zeit, um halt, ja, den Kunden zu helfen und selber auch voranzukommen.
Also wir klären Kunden erstmal auf, alle Kunden, die panisch zu uns kommen, erstmal, hey, ganz entspannt bleiben. Wir haben für Kunden, wir reporten viel mit Locker Studio, wir haben Locker Studio Reports gebaut, für GA4 mit den RegEx-Befehlen, ja, Gemini etc., wo wir schon Dashboards bauen für die Kunden, wo die sehen, wie viel Traffic kommt denn. Surprise, surprise, so gut wie keiner. Ja. Also da sind viele Kunden schon mal beruhigt, aber wir bereiten uns ja auch selbst drauf vor, tracken schon, versuchen schon zu tracken, was geht, ja, versuchen halt viel zu adapten. Und Sache ist halt, die Stop ist extrem wichtig, gerade jetzt auf die SEO Campings, auf SEO Day oder wie sie alle heißen, dahin zu gehen oder halt sich in Experteninterviews einzuladen und damit Leuten wie euch zu reden.
Ja. Das macht absolut Sinn. Ne? Ja. Okay, also ich schließe mich Fabian auch an. Ich finde es übrigens auch das soll gesagt werden, das war eine sehr spontane Runde. Also erstmal vielen Dank an euch beide. Ihr habt morgen einen Vortrag auf der Campix. Erstmal bin ich sehr dankbar, dass wir zusammen hier reden konnten, unsere Perspektiven austauschen konnten. Ja, also aktuell ist ja noch so, dass zum Beispiel in der Google Search Console AI-Traffic mit, nicht im No-Referrer-Traffic mit drin ist. Aber das wird Google wird es generell ändern. Sie haben es schon behoben, glaube ich. Sie haben es vielleicht schon behoben, mag sein. Wir gucken, wann das dieses Video behoben wurde. Aber künftig. Also, ich glaube, den Umgang mit ChatGPT, den hat jeder mittlerweile verstanden. Viel wichtiger für uns als Agentur ist, ihn vorher abzuholen, also in der Strategie, im Konzept und auch nachher abzuholen. Ich glaube, das zwischendrin, das können mittlerweile schon sehr, sehr viele. Und vielleicht noch einen letzten Satz dazu. Nur weil ich einen Prompt entwickle oder nutze und ChatGPT nutze, bin ich nicht gleich eine SEO-Agentur mit KI. Ja, also dazu gehört, glaube ich, heute mittlerweile ein bisschen mehr dazu.
Genau, also die Revolution, die AI-Revolution ist jetzt tatsächlich, wie ihr schon gesagt habt. Und das ist eine Chance für uns alle SEOs. Und ich glaube, wenn wir da dranbleiben und da tief eintauchen, dann kann man da sehr, sehr viel machen und es wird sich noch sehr viel tun. Von daher auch vielen lieben Dank an euch, dass ihr so spontan mit dabei wart.
Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht.
Wird cool.
Bevor jetzt alle die Runde beenden, die ich natürlich als Moderator gestartet habe, möchte ich natürlich noch ganz kurz sagen, wo man euch denn finden kann und wenn man mit euch in Kontakt treten möchte. Deswegen jetzt dürft ihr pitchen.
Ja? Ja, also prinzipiell, wenn ihr Interesse habt, mich, meine Perspektive kennenzulernen, dann schaut einfach auf, darf man das sagen, Facebook, den Namen?
Facebook, genau.
Ich wollte gerade sagen, nutzt das noch jemand, aber sucht mich gerne bei Facebook. Ja, ich bin Facebook-Heavy-User. Martin Brosi, ansonsten gerne auf YouTube. Impuls Q, und ich sag euch noch eine Sache, bevor ich das Mikrofon weitergebe. Fragt einfach, ohne Kostennote.
Was? Fragt einfach was? Ohne?
Kostennote.
Achso, okay, gut. Okay, sehr gut. Ja, ihr findet mich auf farbentour.de, beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal, auch einfach Farbentour eingeben und ja, das war's.
Cool. Ja, uns findet ihr hier auf dem Kanal hier. Und deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Kommentar da, abonniert, liked natürlich das Ganze, damit ihr die spannenden Sachen nicht verpasst. Und liked natürlich auch den Kanal und abonniert den Kanal von Fabian und von Martin. Und an der Stelle kann ich nur sagen, das war jetzt eine sehr spannende Runde. Ich glaube, durchaus kontrovers diskutiert. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wir freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen oder ihr auf den anderen Kanälen die anderen beiden wiederseht. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Wie gesagt, absolute Experten hier. Deswegen, das macht immer Freude und Spaß. Und in diesem Sinne, ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.